Böden sind die Ursuppe des Lebens überhaupt. Sie sind ganz entscheidend für alles, was in der Natur abläuft. In diesem Jahr wird es zum ersten Mal einen Weltboden des Jahres geben.
Premiere für einen schwarzen Gesell voller Licht und Ahnungen. Wir widmen einen Online-Abend dem mächtigen Holunder, einer Pflanze, an der wir ständig achtlos vorbeigehen, vor dem unsere Ahnen allerdings den Hut zogen. Warum das so ist und was es mit dem Holunder so alles auf sich hat, verraten wir dir in unserem neuen Online-Workshop am 22. Mai. Sicher dir also noch schnell einen Platz und mach dich mit uns auf eine Reise in erstaunliche Welten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast mit Melanie Göderigen und mir, Mo Röttgen. Wir teilen Woche für Woche nicht nur unsere Leidenschaft für Wildpflanzen auf diesem Weg, sondern holen renommierte Fachleute vors Mikro, teilen Tipps und Tricks und erzählen manchmal ganz schöne Geschichten rund ums wilde Grün. Warum? Weil die unscheinbaren Pflanzen am Wegesrand in Wahrheit voller Geheimnisse stecken. Und auch wenn wir sie nicht alle lüften wollen, die Beschäftigung mit ihnen tut uns in Sachen Gesundheit, Alltagsbewältigung und Nachhaltigkeit einfach gut. Und damit kommen wir auch zum heutigen Interviewgast, der uns neugierig werden lässt auf das, was wir gewöhnlich nur mit Füßen treten. Wir erfahren mehr über die dunklen Mächte im Waldboden aus dem Mund von Dr. Gerhard Milbert, Sprecher des Kuratoriums Boden des Jahres und Bodenkundler von der Pike auf. Seine Mission: mehr Bodenbewusstsein schaffen. Dazu also jetzt mehr. Prima, Herr Milbert, dann würde ich sagen, stellen Sie sich doch mal ganz kurz für die Hörerschaft vor.
Ja, ich heiße Gerhard Milbert, bin 71 Jahre alt und von Beruf Bodenkundler und habe bisher beim Geologischen Dienst in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und dort im Wesentlichen im Bereich Waldbodenkunde, Bodenschutz, Raumplanung und Öffentlichkeitsarbeit. Und im Ruhestand und auch schon vorher habe ich für das Kuratorium Boden des Jahres gearbeitet. Ich bin der Sprecher dieses Kuratoriums. Und dieses Kuratorium hat die Aufgabe, jährlich den Weltbodentag in Deutschland auszurichten und einen neuen Boden des Jahres vorzustellen und damit Böden im öffentlichen Bewusstsein etwas bekannter zu machen.
Was fasziniert Sie denn am Thema Boden? Wieso sind Sie Bodenkundler geworden?
Also Böden sind die Ursuppe des Lebens überhaupt. Alle Prozesse beginnen im Boden, Leben ist im Boden als erstes entstanden und sie enden auch im Boden. Und dieser Kreislauf von Entstehen, Werden, Wachsen und wieder Vergehen und wieder vorne anfangen ist schon sehr, sehr reizvoll. Böden sind höchst belebte Naturkörper. Wir betrachten sie zwar als Selbstverständlichkeiten, stehen oben drauf und gucken selten rein, aber sie sind ganz entscheidend für alles, was in der Natur abläuft.
Das heißt, Ihre Mission ist, auch mit dem Boden des Jahres, mit dieser Auslobung, dem Boden wieder mehr Bewusstsein in die Köpfe zu bringen und ihn sozusagen aus der Versenkung zu holen.
Ja, so könnte man es bildlich gut sagen. Weil wir überall Boden haben, halten wir ihn für ganz selbstverständlich und gehen auch entsprechend mit ihm um. Wir verbrauchen ja im Jahr Böden durch Siedlung, durch Straßenbau, Infrastruktur und so weiter in der Größe einer mittleren Stadt wie Essen jedes Jahr. Und gleichzeitig hat der Boden sehr wesentliche Funktionen fürs Klima und so weiter und für die Natur. Und da wir ihn für grenzenlos verfügbar halten, machen wir uns nicht bewusst, welche Funktionen er hat und wie gefährdet er auch ist durch unser Verhalten, was wir im Allgemeinen haben. Also wir schützen das, was oben drauf steht. Da sind wir uns sehr bewusst. Da wird jede Pflanze geschützt, jedes Landschaftsbild. Aber dass die alle vom Boden abhängen und in intensivem Zusammenspiel mit dem Boden nur leben können, das ist noch wenig im allgemeinen Bewusstsein verankert.
Genau, und Sie haben in Ihrer Ansprache zum Boden des Jahres, habe ich das schöne Zitat, wenn wir nicht nur Fakten in Tabellen und Grafiken vortragen, sondern wenn wir mit Herz und Verstand die Gesellschaft für dieses Anliegen gewinnen können, dann können wir überzeugen. Und ja, wie wollen Sie das erreichen?
Ja, man muss ja wirklich versuchen, dass man die Menschen bei ihrem Herzen packt, also bei ihren Gefühlen. Der Verstand, das rein rationale Verarbeiten, reicht als Motivationsschub nicht aus. Also aufgrund dessen haben wir ja auch Werte entwickelt. Also wir wissen nicht nur vom Verstand, was für uns wichtig ist, sondern da gehört halt mehr dazu und haben Kultur entwickelt und Sprache und sagen, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was böse ist. Und in dieses mehr emotionale Bewusstsein, also in die Ethik, da muss auch das Bewusstsein für Böden einwachsen, für die Natur insgesamt natürlich oder für den Klimaschutz. Und deshalb braucht man mehr als eine Tabelle oder eine schöne Abbildung.
Dann starten wir doch mal mit dem Boden des Jahres. Dieses Jahr ist es der Waldboden. Das legt nahe, dass es eben in den vergangenen Jahren andere Böden gegeben hat. Dieses Jahr also der Waldboden. Wie kam es zur Wahl auf diese Bodenart? Und ja, was ist da jetzt so faszinierend dran?
Also wir kennen ja über 40 verschiedene Naturwesen des Jahres, die jeweils von unterschiedlichen Gruppen gekürt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und den Boden des Jahres gibt es jetzt, also dieses Mal ist es der 20. Also der jetzt, also dieser ist der 19. und in diesem Jahr am Weltbodentag, 5. Dezember, wird der 20. Boden des Jahres vorgestellt. Und bei Pflanzen oder bei Tieren ist das relativ einfach. Wir haben klare Vorstellungen, das ist das Rotkehlchen oder das ist die Buche. Bei Böden ist das schwieriger. Sie gehen kontinuierlich, sehr kontinuierlich von einem Boden, zum Beispiel einem Grundwasserboden, in einen Sickerwasserboden über. Das heißt, die Benamsung der Böden, der eine heißt Braunerde, der zweite heißt Grundwasserboden, der dritte Stauwasserboden, ist schwerer zu transportieren und er trifft nur einen Teil. Er ist eigentlich mehr eine wissenschaftliche Benennung, damit wir die Vielfalt der Böden unterscheiden können. Andere Eigenschaften, was bringt er mit für die Natur? Wie viel Wasser kann er speichern? Welche Funktionen hat er für Kreisläufe in der Natur? Die sind aber genauso wichtig. Und deshalb sind Benamsungen von Böden, wie zum Beispiel der Ackerboden, der Waldboden, der Gartenboden, für die Bewusstseinsbildung vielleicht viel interessanter, weil sich Menschen damit konkret etwas vorstellen können. Der Waldboden selber, als jetzt im Singular, der Boden steht quasi für die große Familie der Waldböden stellvertretend. Waldböden sind sehr, sehr unterschiedlich, sie haben aber auch viele Gemeinschaften. Und das Gemeinsame, was Waldböden vereinigt, das ist das Ziel, das etwas bewusster zu machen mit dem Begriff der Waldboden als Boden des Jahres.
Und was charakterisiert so einen Waldboden?
Also wenn
Also.
wir uns vorstellen, dass wir hier in Deutschland, im Westen und Mitteleuropa insgesamt, in einer Klimazone der sommergrünen Wälder, hauptsächlich Laubwälder, leben, dann bedeutet das auch, dass von Natur aus bei uns eigentlich nur Wälder vorkämen und die durch den Wald und das Klima geprägten Waldböden. Also bis der Mensch vor etwa 5000 Jahren die Landwirtschaft bei uns eingefügt hat, hatten wir einen Bedeckungsgrad mit Waldböden und mit Wäldern von über 90% in Deutschland. Und dann ist der wirtschaftende Mensch hingegangen, hat die Wälder gerodet, hat Landwirtschaft eingetrieben, dadurch konnten auch sehr viel mehr Menschen hier leben. Viele Pflanzen- und Tierarten sind eingewandert, weil wir Kultursteppen eingerichtet haben. Andere sind verschwunden. Und jetzt haben wir nur noch einen Waldflächenanteil von knapp 30%. Und in diesen 30%, haben natürlich dieser Rückgang von 90 auf 30, hat natürlich auch das Klima deutlich verändert. Also der Wald ist nicht mehr da, er kann nicht mehr so viel Wasser verdunsten, er kann aber auch nicht mehr so viel Wasser speichern, er kann nicht mehr für einen ausgeglichenen Feuchtehaushalt sorgen, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und er kann längst nicht mehr so viel Kohlenstoff binden im Boden und in der Waldmasse obendrauf, als das früher der Fall war. Nur hat dieser Prozess 5000 Jahre gedauert, ist also allmählich abgelaufen und ein Teil der Natur, der Tiere, der Pflanzen, der Mikroorganismen im Boden konnte sich anpassen. Aber insgesamt ist es halt doch eine große Änderung. Und jetzt haben wir nur noch diese 30%, wissen aber, wie wichtig sie sind für unser Klima und für viele andere Dinge, aber vor allem fürs Klima. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns diese 30% erhalten. Und da, wo wir wenig Wald haben, das sind vor allen Dingen die fruchtbaren Landschaften wie die Kölner Bucht, da müssen wir tatsächlich überlegen, ob wir den Waldanteil nicht wieder erhöhen. Wir haben keinen einzigen Hektar Urwald mehr in Mitteleuropa. In Deutschland auf jeden Fall. Es gibt so die Diskussion in Teilen Polens oder auch Tschechiens, dass es da noch Urwaldreste gibt. Aber in Deutschland gibt es keinen einzigen Hektar Urwald mehr. Das muss man sich auch bewusst machen. Das heißt, alle Wälder sind vom Menschen umgestaltet, überwiegend gepflanzt. Ich würde auch die Wälder, die wir auch Forstwälder nennen, zu den Wäldern rechnen. Wesentliche Funktionen eines Waldes haben sie behalten, andere haben sie auch nicht mehr.
Und der Wald hat es so, deswegen vielleicht auch in diesem Jahr die Wahl auf den Waldboden, hat es ja auch in den letzten Jahren durch diese sehr trockenen Jahre drüber gekriegt, sagt man vielleicht salopp, ne? Also es ist ja viel passiert im Wald. Ich habe in Nordlippe bin ich manchmal und da sind diese ganzen Fichtenschonungen eben dem Borkenkäfer anheimgefallen. Das ist, passiert ja relativ viel. Ist das eben auch ein Grund, warum der Waldboden dieses Jahr so in den Fokus rücken darf?
Also wir könnten den Waldboden, das habe ich ja am Weltbodentag bildhaft gemacht, auch mit einer Bank vergleichen. Das heißt, er hat viele Möglichkeiten, das, was an Einflüssen von außen auf ihn einströmt, zu speichern, zu steuern und wieder zur Verfügung zu stellen. Das trifft zum Beispiel für das Wasser zu. Er kann sich nicht ändern in seinen Grundeigenschaften erstmal. Also das Wasserspeichervermögen hat er. Aber er ist nur der große Eimer, der das Wasser dann klug verwalten und über das Jahr verteilen muss. Und wenn nichts mehr da ist, dann trocknet er aus. Und das steht natürlich im engen Zusammenhang mit den Pflanzen, die obendrauf wachsen. Wälder verbrauchen 200 Millimeter mehr Wasser im Jahr als zum Beispiel ein Acker, weil sie viel mehr Blattoberfläche haben und mehr verdunsten. Und deshalb ist er, wenn wir sehr trockene Sommer haben, natürlich ganz vorne dabei, dass er trocken wird und die Pflanzen nicht ausreichend Wasser bekommen. Sie sind dann geschwächt und krankheitsanfälliger. Gleichzeitig ist es viel wärmer. Manche Schadinsekten, wie auch die Borkenkäfer, haben früher vielleicht drei Generationen pro Jahr gehabt und haben jetzt fünf und treten in viel größeren Massen auf. Und Bäume, die mit diesem Klima nicht gut zurechtkommen, weil sie eigentlich ursprünglich auch gar nicht hier gewachsen sind, wie die Fichte, die leiden natürlich dann als Erste. Und das vor allen Dingen auf Böden, die nicht viel Wasser speichern können. Also die Böden im Bergland, die viele Steine haben und nicht so mächtig sind, also so dick wie Böden zum Beispiel in der Soester Börde oder in der Kölner Bucht, die mächtige Decken aus Löss besitzen.
Aber es gibt ja auch noch andere Gefährdungen wahrscheinlich, ne? Schwermetalle, Stickstoffbelastung, der saure Regen war ja auch Anfang der 80er ein Riesenthema, die wahrscheinlich auf den Waldboden gewirkt haben.
Ja, wir haben über Jahrhunderte die Waldböden und die Wälder übernutzt. Eigentlich ist der Wald das Beispiel für Naturkreisläufe. Das heißt, er produziert Holz und Streu, Blätter, die wirft er in unserem Klimaraum im Herbst ab. Sie bilden eine Streuauflage und im Verlauf von wenigen Jahren bei nährstoffreichen Böden bis mehreren Jahrzehnten bei ärmeren Böden wird die Streu wieder in Nährstoffe und Humus umgebildet. Und dann beginnt der Prozess wieder von vorne. Der Mensch hat die Streu genutzt, hat Plaggenhieb gemacht und Plaggenesche gestaltet, hat viel zu viel aus den Wäldern herausgeholt und hat dieses Gleichgewicht gestört. Das ist heute vorbei. Wir haben heute eine nachhaltige Forstwirtschaft. Das heißt, wir nehmen nur so viel aus dem Wald heraus, wie der Wald selber wieder nachbilden kann. Das heißt, es wird nur so viel Holz entnommen, wie wieder nachwächst pro Jahr. Das kann man berechnen. Dafür haben wir aber andere Fehler gemacht. Wir haben den Kohlendioxidgehalt enorm erhöht. Der betrug, als unsere jetzige Warmzeit begann, etwa 180 Milligramm pro Kubikmeter Luft und beträgt heute zwischen 380 und 400, hat sich also verdoppelt. Dieses Kohlendioxid wird vom Regen aufgelöst und es wird eine schwache Kohlensäure und das beschleunigt die Versauerung der Waldböden erheblich. Der schlimmste Versauerer waren die Schwefeldioxide aus der Verbrennung von Kohle. und Öl, hauptsächlich diesen beiden, in den Kraftwerken und in den thermischen Großindustrieanlagen wie Stahlwerken. Das haben wir auch eliminiert, indem wir diese Schwefelwäsche eingeführt haben und aus dem Schwefeldioxid Gips herstellen, zum Beispiel bei den Kraftwerken. Und dadurch ist die Versauerung deutlich gebremst worden. Wir haben Benzinblei gehabt bis etwa 1990 als Antiklopfmittel und haben dann die Katalysatoren eingeführt und das Benzinblei abgeschafft. Aber das ganze Benzinblei finden wir heute in den obersten Waldbodenschichten, in der Streuauflage, in den obersten 30 Zentimetern. Dort wird es gespeichert, ist also noch als Gift da und behindert natürlich auch zum Teil, wenn es in hohen Konzentrationen ist, das Pflanzenwachstum. Dann haben wir den Stickstoffkreislauf durcheinandergebracht. Das sind also heute die großen Probleme. Von Natur aus hat ein Waldboden etwa 4 bis 5 Kilogramm Stickstoff im Jahr, die über den Niederschlag auf den Waldboden fallen und die er auch als wichtigen Nährstoff braucht. Heute ist im Bundesdurchschnitt haben wir 17 Kilo Stickstoff zu viel in Waldböden. Das können wir sehr genau messen, das tun wir auch. Es gibt Lagen, da wo das Wetter von Westen aufschlägt, wie das Eggegebirge in Ostwestfalen. Dort haben wir 30, 40 Kilo, manchmal 60 Kilo Stickstoffeintrag pro Jahr. Und die bringen das Waldwachstum völlig durcheinander. Wir haben also einen viel zu hohen Stickstoffeintrag. Viele standortgemäße Krautschichtpflanzenarten verschwinden. Stattdessen haben wir dann eine starke Zunahme an Brombeerdecken, die bis zu 2 Meter hoch werden, an Brennnessel und so weiter. Und gleichzeitig wachsen die Pflanzen, auch Pflanzenzellen der Bäume sehr schnell. Also der Stickstoffeintrag ist wie ein starker Dünger und damit werden sie weicher und krankheitsanfälliger. Es gibt eine Disharmonie in der Nährstoffversorgung und die hauptsächlich auf den Stickstoff zurückzuführen ist. Und das ist auch eine Ursache für einen erhöhten Pilzbefall zum Beispiel der Waldbäume. Also da bringen wir viel durcheinander. Und dann die Generalkonsequenz daraus ist natürlich die Klimaerwärmung, dass wir trockene Sommer haben, dass wir Starkregenereignisse haben und Stürme. Nehmen wir mal so Stürme wie Kyrill und so, und dass man statistisch schon gut sehen kann, dass die extremen Wetter zunehmen. Trockene Sommer, starke Stürme. Die Vegetationszeit, die hat sich bei uns, das ist die Zeit, in der die Pflanzen wachsen können, um etwa 3 Wochen verlängert. Der Winter ist also kürzer geworden, Frühjahr und Herbst entsprechend länger. Das heißt, von dieser Warte her können zum Beispiel Bäume länger wachsen und höhere Erträge liefern. Aber das wird wieder minimiert dadurch, dass wir manchmal mehrere trockene Sommer hintereinander haben, die das dann wieder bremsen.
Das heißt, wenn ich das jetzt so mal zusammen sehe, der Waldboden ist ziemlich angeschlagen. Oder sehen Sie da jetzt irgendeine positive Tendenz? Ich meine, Sie haben zum Beispiel die Bodenverdichter wie den Harvester noch gar nicht erwähnt, ne? Der ja auch dafür zu beiträgt, dass der Boden immer verdichteter wird.
Ja, das wäre eine weitere Waldgefährdung, die menschengemacht ist. Neben den Klimaveränderungen und diesen veränderten Stoffeinträgen ist die Technik, also die Technik an und für sich ist nichts Böses, sondern oder nichts Schädliches, sondern der Mensch muss lernen, mit der Technik verantwortungsvoll umzugehen. Also er entwickelt immer weiter technische Möglichkeiten. Die Maschinen werden stärker, sie werden schwerer und aufgrund ihrer technischen Möglichkeiten können sie zu jeder Jahreszeit eingesetzt werden. Und man vergisst dabei, dass man eben nasse Böden zum Beispiel nicht mit Geräten befahren sollte. Ein Kubikmeter Waldboden, wenn ich jetzt mal die oberen Lagen des Waldbodens nehme, da wo der Mutterboden ist, der Humus und auch ein bisschen tiefer, der wiegt etwa 800 Kilogramm. Ein Kubikmeter Ackerboden wiegt 1600 Kilogramm, ist also durch Bodenbearbeitung und Befahren viel dichter. Und wenn ich jetzt mit Maschinen auf den sehr lockeren Waldboden fahre, dann verdichte ich ihn und zwar ganz gewaltig. Das heißt, der Gasaustausch ist gestört, der Boden staut auf einmal das Wasser, es bilden sich Pfützen, er ist gequetscht, die Bodenstruktur, die die Belüftung ermöglicht, ist zerstört. Und das ist ein großer Fehler. Dabei müsste der nicht sein. Wir müssten nur lernen, mit diesen neuen Möglichkeiten auch verantwortungsvoll umzugehen.
Aber ist das auch der Zug in Richtung Zukunft? Also, wie ist jetzt so Ihre Prognose? Oder wie ist erstmal ja die akute Situation scheint deutschlandweit wahrscheinlich nicht besonders rosig?
Ja, also vergleichen Sie das mal mit unserem Umgang mit Smartphones. Auch da müssen wir Step by Step einen Knigge lernen, wie wir damit richtig umgehen, dass wir unsere Benutzungszeiten reduzieren, dass wir das Teil nicht immer auf dem Tisch liegen haben, sondern uns auch Auszeiten gönnen und anderen Menschen damit natürlich auch. Auch da müssen wir diese völlige Verfügbarkeit erstmal wieder in geordnete Bahnen lenken. So ist das auch mit der Forsttechnik oder auch mit anderen technischen Möglichkeiten. Das heißt, das gehört in die Ausbildung und wir werden gesteuert vom Kostendruck. Das heißt, Lohnunternehmer fahren zu jeder Tages- und Jahreszeit, auch nachts mittlerweile im Wald, zum Beispiel beim Ausräumen der großen Fichtenschadflächen, mit diesen schweren Geräten in die Fläche. Und sie registrieren dabei nicht, dass sie dadurch starke Bodenschäden verursachen, die das Waldwachstum der Folgegeneration dann stark beeinflussen. Diese verdichteten Böden brauchen Jahrzehnte bis Jahrhunderte, wenn sie überhaupt wieder die alte Lockerheit erreichen wollen, die eigentlich fürs Waldwachstum wichtig wäre. Also da ist die Hoffnung, dass in der Ausbildung und im Umgang eben Menschen auch dadurch, dass man die Schäden bewusst macht, lernen, damit besser umzugehen. Man ist in der Forsttechnik da dabei. Das heißt, man hat mehr Achsen und mehr Räder, man hat breitere Reifen und legt über die Reifen nochmal sogenannte Raupenfahrzeuge oder Ketten, um die Auflagefläche, diese mehrere Tonnen dieses Gerätes, zum Beispiel dem Harvester oder den Holzrückegeräten, um die zu erhöhen und damit den Druck auf den Quadratzentimeter oder auf den Quadratmeter zu verringern. Das ist schon mal wichtig, wenn wir dann noch lernen, dass wir Waldböden nicht befahren, wenn sie besonders weich sind oder breiig, also nasse Böden. Früher hat man im Wald gearbeitet, wenn es im Winter gefroren war und er war fest. Heute haben wir Phasen, manche Winter hier am Niederrhein, da friert es überhaupt nicht mehr richtig. Deshalb müssen wir jetzt in die trockenen Sommer ausweichen, wenn die Wälder stabil sind. Dann sind sie aber gleichzeitig voll im Saft. Auch die Bäume und Bäume, die gerade stark Wasser saugen, da ist das Holz nicht so lagerfähig. Also der Winter wäre schon die bessere Zeit. Und der Klimawandel verändert alles. Also manche Bäume werden es auf Dauer nicht überstehen. Wir müssen nach neuen Baumarten gucken, die das aushalten. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das Beste wäre, wenn wir nicht so einen raschen Klimawandel hätten oder gar keinen.
Genau, und wir versuchen ja auch zum Beispiel mit diesem Podcast einen mini, mini, mini Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen eben dieses Naturbewusstsein schärfen und ausweiten. Und das wäre jetzt auch eine Frage, genau, wie kann ich, wenn ich selbst ich bin ja auch ein Kind tatsächlich des Hambacher Waldes, der nicht mehr steht, wie kann ich, wenn ich also in eine Art Forst gehe, trotzdem auf Erforschungstour gehen in Sachen Boden? Oder wie kann ich selber vielleicht noch mal erkennen, ist der Boden gut oder verdichtet, oder was kann ich selber tun, um mich dem anzunähern, damit, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, auch mein Herz angepackt wird?
Ich versuche das mal am Beispiel eines Kindergartens zu erklären. Ich mache hier mit einem Kindergarten bei mir in der Nähe sogenannte Waldspaziergänge. Ich gehe also mit den Kindern. Es gibt zwei Gruppen. Es gibt die Entdeckergruppe und die Forschergruppe, je nach Alter der Kinder, aber es sind alles Kindergartenkinder. Gehe ich in den Wald und schaue mir die Streuauflage an. Die Streuauflage der Wälder ist für Waldböden fast ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir ja auf der Wiese und auf dem Acker alles wegpacken mit jährlicher Ernte und diese Naturkreisläufe gar nicht mehr entstehen können. Dann nehmen wir Lage für Lage dieser Streu weg und schauen, dem Alter der Kinder entsprechend, was da alles drin lebt. Also gucken uns die Regenwürmer an, die Tausendfüßler, die Hundertfüßler, die Kellerasseln und viele andere Organismen, kleine Schnecken an und legen zum Beispiel vor ein Mausloch eine Möhre, gehen eine Woche später hin und gucken, ob die Möhre noch da ist. Oder in die Blattlage und gucken, wie viel Möhre oder Gurke von den kleinen Schnecken aufgefuttert werden. Man sieht die Fraßspuren ja. Oder machen einen Schaukasten voll mit Waldboden und Waldstreu und gucken uns die Arbeit der Regenwürmer an. Und das kann im Prinzip auch jeder Spaziergänger machen, wenn er vom Wanderweg mal 2 Meter in den Wald reingeht und guckt sich die Streu an. Und lernt damit, dass der Wald in diesem Bereich noch einen natürlichen Kreislauf hat, in dem die Blätter sich wieder zersetzen, Humus bilden. Unsere heutigen Wälder sind nur eine der ganz wenigen Naturkörper, die noch kohlenstoffsenkend sind, die also mehr Kohlenstoff speichern und aus der Luft entziehen, als sie wieder freisetzen, wenn sie funktionsfähig und nachhaltig bewirtschaftet werden, also wenn man nicht zu viel wegnimmt. Und gerade diese Streuschicht, die ist für einen Spaziergänger, dazu braucht man auch keine Kenntnisse, sehr interessant, wenn er sich mal die Zeit nimmt und sich die genauer anguckt, vielleicht noch im Wandel der Jahreszeiten. Er geht mal im Herbst hin, wenn der Blattfall gerade stattgefunden ist, und guckt sich das dann nochmal im Frühjahr an und nochmal im Sommer. Es gibt ja Standorte, die haben viele Nährstoffe und haben eine Streu, die sich leicht zersetzt. Das ist eine stickstoffreiche Streu. Und da kann es bereits im April und Mai sein, dass die Blätter alle verarbeitet sind, von den Regenwürmern und von anderen zersetzenden Insekten zum Beispiel. Und es gibt welche, die haben eine Humusauflage, die ist 30, 40 Zentimeter mächtig, weil sie zum Beispiel durch Heidevegetation schwer zersetzbar ist oder durch Fichten- oder Kiefernnadeln. Und die bilden eine dicke Humusauflage. Das sind nährstoffarme, relativ saure Standorte. Die sind nicht schlecht oder gut, sie sind nur anders, wie es der Natur und dem, was der Mensch mit der Natur macht, halt entspricht.
Das ist spannend, weil das ja auch so, wir gehen ja eh als Kräuterbegeisterte gerne mit der Nase Richtung Boden und durch die ja, Natur. Deswegen ist das eine tolle Ergänzung.
Noch aus dem Kindergarten noch mal ein Beispiel. Wenn wir also so eine Waldwanderung machen und die Kinder nehmen einen Regenwurm auf die Hand oder einen Tausendfüßler, dann drehen sich die Erzieherinnen schaudernd weg und gucken in eine andere Richtung und die Kinder quietschen vor Vergnügen. Das heißt, das hat wieder was mit Emotionen zu tun, mit unserer Kultur, dass man eben nicht mehr gewohnt ist, das, was wichtig ist und alltäglich und überall vorkommt, oder wenn ich mal eine Kröte auf die Hand setze oder einen Lorch im Herbst, der sich unterm Laub sein Winterquartier sucht. Das sind wir gar nicht mehr gewohnt, das als etwas Schönes und Wichtiges zu betrachten. Das heißt, das greift unsere Emotionen an und da ist es ganz wichtig, früh damit zu beginnen, dass das nichts Ekliges ist, sondern eigentlich was Wunderschönes.
Das ist wunderschön, dass Sie uns auch zum Abschluss nochmal so eine Art ja, praktischen Tipp geben. Was wünschen Sie sich denn eben für die Zukunft des Waldbodens?
Mein erster Wunsch wäre aus Sicht des Klimaschutzes auch, dass die Waldflächenanteile gerade in Landschaften mit sehr geringen Waldanteilen, und wir sind ja in manchen Gebieten weit unter 10%. Der Durchschnitt liegt bei 30. Im Sauerland gibt es Kreise, die haben 70% Waldflächenanteil. Wir haben aber auch Landkreise, die haben vielleicht 8% oder noch weniger. Also dass doch der Waldflächenanteil wieder wächst, das wäre eine ganz wichtige Klimaschutzfunktion. Und dass wir eben unserem Klima entsprechend Wälder als und ihre Waldböden als die natürlichen, unserem Klima entsprechenden Standorte wieder kennenlernen und auch ihre Bedeutung, die sie für unser Klima haben. Und je geringer der Waldflächenanteil ist, desto geringer ist natürlich auch ihr Beitrag zum Klimaschutz, den sie als ausgleichendes Medium leisten können. Und das wäre ganz wichtig. Und wir müssen natürlich für die Wälder, die da sind, ihre Bedingungen wieder verbessern. Also gucken, dass wir weniger Schadstoffeinträge, zum Beispiel weniger Stickstoffeintrag in den Wald haben oder auch an anderen Schadstoffen wie Schwermetallen. Wir haben da schon einiges getan, zum Beispiel den Schwefeleintrag reduziert. Der Stickstoffeintrag ist noch viel zu hoch, da müssen wir noch dran arbeiten. Das ist allerdings auch schwieriger als beim Schwefel.
Wenn man sich jetzt, das ist ja ein komplexes Thema, was Sie wunderbar runtergebrochen haben heute, wenn man sich aber damit vertieft beschäftigen möchte, wo kann man Sie oder andere Bodenbegeisterte denn finden, um sich mit Ihnen auszutauschen?
Also einmal gibt es ja entsprechende, wenn man googelt, entsprechende Einrichtungen, die sich mit dem Waldboden oder auch mit anderen Naturdingen beschäftigen. Und wir haben über 40 Wesen des Jahres, da kann man sich jeder einzeln angucken. Manchmal ist es etwas überzogen. Manchmal ist es auch mehr ein Medium für Fachleute. Das ist schlecht. Solche Jahreswesen sollten immer so in der Sprache sein, dass sie jeder versteht. Das ist allerdings schwer. Fachleute wie ich sind eigentlich keine Fachleute für Medienarbeit. Da bräuchten wir noch eine Zwischenstufe. Deshalb machen wir dieses Jahr auch voraussichtlich und die nächsten Jahre einen Kurs für Wald- und Naturpädagogen und wollen mit ihnen gemeinsam eben überlegen, wie kriegen wir das besser an die Menschen gebracht.
Hervorragend, haben Sie hier eine wunderbare Community entdeckt. Genau, es sind ganz viele interessierte Zuhörerinnen. Genau. Aber Sie können, der nächste Boden des Jahres, also ich wollte ein bisschen darauf raus, dass es natürlich die zentrale Seite Boden des Jahres gibt, und Ihre Institution, die das eben am 5. Dezember immer wieder auslobt. Das heißt, wir blicken dann auch gespannt auf das Ende des Jahres, wo dann wieder ein neuer Boden, in den Fokus rückt.
Ja, also die Vorbereitungszeit, weil wir das relativ aufwendig betreiben in Deutschland, das ist ein bisschen eine Ausnahme, die ist schon 3 bis 4 Jahre im Schnitt. Das heißt, das Kuratorium ist immer auf der Suche nach möglichen Partnern. Das können Bundesländer sein, das war früher häufig so. Nächstes Jahr ist das zum Beispiel das Land Mecklenburg-Vorpommern. Und sie werden einen Boden aus dem Nationalpark Jasmund auf Rügen vorstellen. Und ich will noch nicht alles verraten. Manchmal ist das eine Forschungseinrichtung, aber es könnte zum Beispiel auch eine Umweltschutzorganisation sein. Und dann wird gemeinsam überlegt, wie promoten wir diesen Boden? Welcher könnte es sein? Zurzeit verhandle ich mit einer Einrichtung, die sich mehr um den nachsorgenden Bodenschutz bemüht, also bereits stark vom Menschen veränderte, giftete oder anderweitig veränderte Böden wieder in einen guten Zustand zurückzuversetzen und diesen Prozess in irgendeiner Form als Jahresboden vorzustellen. Aber das wäre dann zum Beispiel im Jahr 2028 oder noch später. Also auch Vorbereitungszeit. Diese Art, das zu machen, trägt Früchte. Es gibt zunehmend Länder, die auch Böden des Jahres vorstellen. Die Niederlande haben damit angefangen, Slowenien, und in diesem Jahr wird es zum ersten Mal einen Weltboden des Jahres geben, der von der Internationalen Union der Bodenwissenschaften als Dachverband vorgestellt wird, und zwar im Mai in Florenz. Und man hat den gleichen Boden, wird man nehmen, den wir auch genommen haben, als wir mit dem Boden des Jahres angefangen haben, nämlich die Schwarzerde. Da geht es um Ernährungssicherheit. Das ist eigentlich ein Steppenboden, der aber, also wenn er richtig genutzt wird, sehr, sehr hohe landwirtschaftliche Erträge garantiert als Getreideboden vor allen Dingen. Und der wird in Anbetracht auch der Weltsituation als erster Weltjahresboden vorgestellt werden.
Wunderbar. Also wir haben mitgenommen, dass die Böden unheimlich vielfältig sind, dass sie enorm wichtig sind, dass eine Menge Arbeit noch vor uns liegt, aber dass wir auch eben hier genauer hingucken können, jetzt schon. Und ja, ich wünsche Ihnen und dem Boden auf jeden Fall eine sehr ertragreiche Zukunft.
Dankeschön.
Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute sind wir tief in den Waldboden eingetaucht, der die Ursuppe allen Lebens ist und den wir beim nächsten Waldspaziergang mehr unter die Lupe nehmen dürfen. In den folgenden Wochen erfährst du noch so einiges über die jeweiligen Jahrespflanzen oder Naturwesen, wie Herr Milbert sagte. Also verfolge unbedingt das Themenspecial im Mai zu diesen Pflanzen des Jahres. Und damit du nichts verpasst, abonniere auch Melanies Newsletter, der dich mit allem Wissenswerten für eine Woche draußen und Eigenzeit versorgt. In diesem Sinn, spür den Boden unter deinen Füßen. Danke fürs Dranbleiben. Deine Mo.